nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder noch heute unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Merz und Selenskyj haben außerdem gemeinsame Regierungsgespräche noch in diesem Jahr angekündigt. Dabei sollen die Ministerinnen und Minister beider Kabinette zusammenkommen. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die Bundesregierung hat wie angekündigt einen Großteil ihrer beauftragten Stellen gestrichen. Nach Angaben eines Sprechers wird es künftig nur noch 18 statt 43 geben. Im Koalitionsvertrag hatte sich die schwarz-rote Koalition zum Ziel gesetzt, die Zahl der Stellen zu halbieren. Neuer Drogenbeauftragter der Bundesregierung ist der Virologe Streeck. Er wurde während der Corona-Pandemie einem größeren Publikum bekannt. Um die deutsch-polnischen Beziehungen kümmert sich künftig der Brandenburger CDU-Politiker Abraham. Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte das Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichten, weil er sein Eigentum als Folge des Klimawandels bedroht sieht. Die Klage wurde aber vom Oberlandesgericht Hamm abgewiesen. Aus Hamm Daniel Kur.
Nach fast 10 Jahren hat er den Prozess am Ende doch verloren. Der peruanische Bauer Saul Luciano Liua. Der Grund für das Urteil? Die Richter schätzen die Gefahr als sehr gering ein, dass das Haus des Klägers in Peru von Wassermassen überflutet werden könnte. Sie folgen damit der Einschätzung von Gutachtern. Der Peruaner wollte RWE als größten CO2-Emittenten Europas für den Klimawandel mitverantwortlich machen. Konkret forderte er von RWE, sich an den Kosten für Schutzmaßnahmen zu beteiligen, damit ein Gletschersee nicht über die Ufer tritt und sein darunterliegendes Haus überflutet. Doch das sieht das Gericht anders.
Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch sieht ein pauschales Handyverbot an Schulen skeptisch. Es gelte das im Schulgesetz verankerte Prinzip der Eigenverantwortung, teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung mit. Jede Schule könne eigenständig regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen. In Brandenburgs Grundschulen sollen Handys dagegen ab dem nächsten Schuljahr aus dem Unterricht verbannt werden. Mobiltelefone müssen dann laut Bildungsministerium vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Das Freizeit- und Erholungszentrum Veetz in der Berliner Wuhlheide steht jetzt unter Denkmalschutz. Laut dem Landesdenkmalamt stellt der Gebäudekomplex ein einzigartiges Zeugnis der DDR-Geschichte dar. Kirsten Buchmann, RBB 24.
Von einem Juwel der DDR-Architektur sprach Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, bei der Übergabe der Denkmalplakette an das Veetz. Der Denkmalschutz sei ein wichtiger Schritt, um es zu erhalten. Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagte, das Veetz sei ein Ort für Bildung, Freizeit und Demokratieförderung. Der Gebäudekomplex mit Lärchenholzfassade wurde von Günter Stahn entworfen und 1979 eröffnet, damals unter dem Namen Pionierpalast Ernst Thälmann. Zu dem Kinderjugend- und Familienzentrum gehören unter anderem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Dadurch, dass das Veetz unter Denkmalschutz steht, muss es mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abstimmen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Köpenick 20 Grad, in Potsdam 15 und in Mannschnum-Oderbruch 20 Grad. Es wird frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Nachts letzte Schauer, später aufgelockert oder klar bei 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 16:05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Shelley Kupferberg.
Ich heiße Sie herzlich willkommen und das mit Natascha Atlas.
Something that she said, something that she said, where your robes are light and you see more. Something that he said, something that he said, let it be forevermore. Something in the way that she said, something in the way that he said, something in the way they didn't say about the thing they didn't say. Something that she said, something that she said, was a way to find another day. Something that he said, something that he said, made her think that someday he could say. Everything that she was saying, every game that he was playing, everything they nearly didn't do about the thing they couldn't say.
Ägyptische Sängerin Natascha Atlas auf Radio 3 mit dem Titel Something und das um gleich 16.10 Uhr. Heute ist der Tag der leichten Sprache. Mittlerweile gibt es viele Texte, Internetseiten und auch Nachrichten, wie zum Beispiel die Tagesschau, die auch in leichter Sprache abzurufen sind. Aber was genau macht die Praxis von Leichtsprechen eigentlich aus? Dazu hat der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic heute Morgen bei uns im Programm erläutert.
Die leichte Sprache ist charakterisiert durch einen sehr stark reduzierten Wortschatz. Und überall da, wo es keine einfachen Wörter für etwas gibt, muss in den Text eine Definition eingeschoben werden, in der zunächst erklärt wird, was das Wort bedeutet. Und dann darf man es verwenden. Zweitens folgt die leichte Sprache einer extrem vereinfachten Grammatik auf der Grundlage eines ganz, ganz festen Regelwerks, das genau beschreibt, welche grammatischen Strukturen benutzt werden dürfen und welche nicht. Und drittens kommen dann noch so typografische Hilfestellungen dazu, die Zeilenlänge, Aufspalten langer Wörter, Illustrationen und eine Strukturierung, aus der deutlich wird, wo neue Absätze beginnen. Solche eher oberflächlichen Dinge.
Soweit also der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic heute Morgen auf Radio 3, heute am Tag der leichten Sprache. Verbunden bin ich nun mit einer Trainerin für leichte Sprache auf Radio 3. Guten Tag, Anke Wagenschütz. Hallo.
Ja, hallo.
Wofür ist leichte Sprache wichtig?
Naja, letztendlich geht es darum, es geht um Gleichberechtigung und Gleichstellung. Ja, das ist in unseren Gesetzen verankert. Es gibt ein Behindertengleichstellungsgesetz und da steht drin, dass Barrierefreiheit abgeschafft werden soll. Und wenn wir uns vorstellen, das, was eine Treppe für Rollstuhlfahrende ist, das ist die schwere Sprache, so wird es genannt in der leichten Sprache, also die schwere Sprache. Und da kommen ja noch Sachen dazu, wie zum Beispiel Behördensprache, Fachsprache. Das ist das für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, mit Lernschwierigkeiten und noch viel mehr Zielgruppen.
Und ja. Sie haben es gerade schon ein bisschen aufgedröselt. Da gibt es also ganz unterschiedliche Sprachen, die wir im Alltag so vorfinden. Fachsprache zum Beispiel. Worin würden Sie sagen, genau liegt der Unterschied von leichter und einfacher Sprache?
Ja, die leichte Sprache, wie das eben schon in dem Interview anklang, die unterliegt einem Regelwerk. Also da gibt es ganz klare Regeln, die auch von der Zielgruppe aufgestellt wurden, also oder erarbeitet wurden. Und das ist wirklich das Besondere, sie muss geprüft werden. Also wir können nicht einfach sagen, wir machen jetzt eine Homepage in leichter Sprache und übersetzen das oder lassen das übersetzen und dann ist das fertig, sondern diese Homepage oder der Flyer oder was auch immer muss von der oder wird von der Zielgruppe überprüft. Ja, und da gibt es so Gruppen, die setzen sich zusammen, die haben das dann vor sich liegen und gucken, ob sie es verstehen oder nicht.
Das muss also dem Realitätscheck sozusagen noch
vorliegen.
Weil Sie die Zielgruppe gerade ansprechen, erreichen die Angebote im Großen und Ganzen wirklich die Menschen, die es brauchen? Wo würden Sie sagen, hakt es noch?
Also die Menschen, das ist ja die größte Zielgruppe mit kognitiven Einschränkungen, sowie auch die sogenannten funktionalen Analphabeten. Also das sind Menschen, die zwar lesen und schreiben gelernt haben, es aber im Alltag nicht wirklich umsetzen können. Das geht bis dahin, dass eben, wenn so ein Text vor ihnen liegt, ein großes Erschrecken ist und gar nicht erst angefangen wird zu lesen oder schwierige Worte eben wirklich nicht aufgenommen und verstanden werden können. Und diese Zielgruppe profitiert enorm davon. Sie können teilhaben, sie können im Internet surfen, sie können, es gibt Literatur in leichter Sprache, es gibt immer mehr und mehr auch Angebote in Funk und Fernsehen. Und das ist schon ein großer Schritt. Und es sind ja nicht die einzigen. Es profitieren auch Menschen, also ältere Menschen, Menschen mit Demenz, Menschen mit Aphasien, also erworbenen Sprach- und Sprechstörungen. Und auch die sehr, sehr vielen Menschen mit sehr geringen Deutschkenntnissen.
Das ist ja eine vielfältige, diverse Gruppe, die Sie da gerade aufgezählt haben. Sie geben nun auch Trainings für leichte Sprache. Wer kommt denn da alles zu Ihnen?
Da es eben ein sehr spezielles Thema ist, wird es insbesondere von denen angefragt, die durch das Gesetz jetzt verpflichtet sind, mehr und mehr in leichter Sprache auch nach außen zu gehen. Also das ist die Verwaltung, ja, also die öffentliche Träger, das sind die, wo wir am Ende auch alle wieder von profitieren können.
Also die das Ganze auch erlernen wollen.
Ja.
Um es dann weiterzugeben.
Genau, um es weiterzugeben. Also es ist so ein bisschen Multiplizierung auch, dass also in den Ämtern, in den jeweiligen öffentlichen Trägern und so weiter, dass dann an die Angestellten weitergegeben wird. Und dann, das ist ja ein breites Feld, ja, wie die Sprache transportiert wird. Mhm. Einmal durch die Schrift, aber eben auch durch das Sprechen. Und,
ja, und Sie haben gerade auch so schön gesagt, davon profitieren wir alle. Ja, kann ich nur sagen, denn solche Fach- und Behördentexte, die haben es manchmal wirklich in sich. Oft muss man sie mehrfach lesen, um alle Details tatsächlich zu verstehen. Worauf achten Sie denn in den Trainings besonders beim Erlernen der leichten Sprache?
Ich komme aus der Kommunikation, also aus der mündlichen Kommunikation. Und da ist es mir besonders wichtig, dass wir leichte bzw. einfache Sprache auch sprechen üben. Und ne, also ich kann beim Schreiben immer nachgucken ins Regelwerk, wie formuliere ich den Satz und so weiter. Und beim Sprechen ist das schwer möglich. Und da gibt es dann eben auch so ein paar, ja, Tricks oder kleine Sachen, die man sich merken kann.
Also zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja, kurze Sätze. Sehr kurze Sätze.
Punkt. Ja.
Punkt, genau. Ja. Und auch das, ne, was wir gerade beide schön verdeutlicht haben, die Sätze auch zu Ende bringen. Also sprich, nicht immer weiterreden und da und noch was und noch was, sondern wir setzen den Punkt. Und das höre ich auch von der Melodie.
Ja, die deutsche Sprache bietet ja mannigfalte Versionen mit vielen Kommata, um ganze Bandwurmsätze zu sprechen. Das ist ja auch was Schönes, aber das ist ja eine Faustregel, die man auf jeden Fall schon mal beachten kann. Was macht also leichte Sprache unter anderem aus? Darüber habe ich heute am Tag der leichten Sprache mit Anke Wagenschütz auf Radio 3 gesprochen. Punkt. Sie ist Trainerin für leichte Sprache. Punkt. Danke für das Gespräch. Anke Wagenschütz.
Gerne.
Musik auf Radio 3.
This year's crop of kisses.
Lange nicht gehört.
Don't seem as sweet to me.
Noch nie gehört. So, noch nie gehört.
Le Tigre de Django, à la classe avec ses moustaches sérieux. Stylé, il a de la lue.
Radio 3, Musik neu entdecken.
Ce filin qui n'a rien d'ordinaire.
Von und mit Christoph Pepeauer hier auf Radio 3 um kurz vor 4:30. Jump, so heißt ein neues Album aus Wien von der Band Elsa. Elsa, das ist eine vierköpfige Band rund um die Sängerin Elsa Steixner. Die werden wir auch gleich hören. Hier ein Titel daraus, Summer Shoes, mit fein abgestimmten Zusammenspiel aus Folk, Pop, Soul und Jazz. Und das samt Harmonium, Orgel und Posaune. Das hat man ja auch nicht alle Tage.
Isn't it strange how well we play? just fine. Isn't it strange how well we play our fine? Do I really want to change it or rather take it up? Oh, sweet youth, bring us back a reverie and just a little fantasy. Cause we could use some now. Oh, dear truth, let us sing a rhapsody till we become what we can be. It can't take too long, too long. Oh, sweet youth, bring us back a reverie and just a little fantasy. Cause we could use some.
Meine Kollegin Imke Griebsch ist dafür heute zuständig und erinnert an Edzard Reuter. Der war von 1987 bis 1995 Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG, galt als einer der einflussreichsten Industriemanager Deutschlands und er ist im Oktober vergangenen Jahres gestorben. 3 Wochen später dann starb auch seine Frau Helga Reuter. Das Ehepaar, das hat eine große Kunstsammlung hinterlassen.
Diese Sammlung gilt als einzigartiges Ensemble herausragender Werke europäischer Avantgarde-Künstler. Über 70 Arbeiten sollen bei mehreren Auktionen in Paris versteigert werden. 49 davon kommen heute schon unter den Hammer, darunter bedeutende Arbeiten von Yves Klein, Lucio Fontana, Enrico Castellani und Günter Uecker. Der Wert dieser ersten Auktion heute wird laut Christie's auf 3 bis 5 Millionen Euro geschätzt. 2 weitere Auktionen sollen dann im Oktober und November dieses Jahres stattfinden. Und der Erlös dieser millionenschweren Kunst, muss man sagen, soll wohltätigen Zwecken dienen. Er soll der Stiftung, die das Ehepaar 1995 gegründet hatte, zugutekommen. Diese Stiftung setzt sich für den interkulturellen Dialog und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. wenn die wüssten, wie wichtig das jetzt ist.
Ja, in der Tat. Und dieses Ehepaar Reuter war ja auch sozialdemokratisch unterwegs und hat wirklich viel Wohltätiges geleistet. Die Benediktinerbibliothek der Erzabtei Pannonhalma in Ungarn, die zählt mit ihrer einzigartigen Bau- und Naturlandschaft zum UNESCO-Welterbe. Aber nun muss sie bis Jahresende geschlossen werden.
Das ist notwendig, weil schädliche Insekten in die Bibliothek eingedrungen sind, die sogenannten Brotkäfer. Und die vermehren sich ganz rasant und bedrohen den Bestand der Bibliothek. Betroffen ist der klassizistische Saal, in dem befinden sich etwa 100.000 Bände. Und diese Bände wurden im Laufe von 2 Jahrhunderten zusammengetragen. Die wertvollsten Stücke, darunter mittelalterliche Frühdrucke, die sind nicht akut gefährdet, denn die werden separat gelagert. Aber andere sind natürlich bedroht und deshalb schließt die Bibliothek am 1. Juni für 7 Monate ihre Pforten. Dann müssen die Bestände desinfiziert werden und natürlich muss auch eine angemessene Klimatisierung dann installiert werden. Die Finanzierung der Arbeiten übernimmt die ungarische Regierung.
Das sind aufwendige Arbeiten, kann man sich vorstellen, und im Zuge des Klimawandels tatsächlich auch immer dringender werdende Themen. Jedes Jahr über Himmelfahrt feiert die Jazzszene in Eberswalde das 4-tägige Festival Jazz in E. Ein Festival aktueller Musik, so der Titel.
Ja, und dieses Festival hat auf jeden Fall schon Tradition, ist mittlerweile weit über die Grenzen der Region bekannt. Es spiegelt die Vielfalt und Vitalität der zeitgenössischen Jazzszene wider. Und dieses Jahr findet das Festival schon zum 30. Mal statt, also eine Jubiläumsausgabe. Heute Abend wird Jazz in E eröffnet und bis zum Sonntag treten an 4 Konzertabenden verschiedene MusikerInnen und Ensembles auf. Am heutigen Eröffnungsabend des Jubiläumsfestivals spielen im Kulturhaus Rofinpark, das ist der Veranstaltungsort an allen Abenden, Aki Takase und Fabiana Striffler sowie die Berliner Jazzgruppe Die Enttäuschung, und die klingt so. Die Enttäuschung, so heißt diese Band, die übliche Hörerwartungen enttäuschen und dafür lieber etwas Ungewohntes und Überraschendes anbieten möchte.
Aber trotzdem hörbar, ne?
Sehr hörbar, also ist natürlich auch sehr kokett, die Enttäuschung sich zu nennen. Das Konzert heute Abend mit der Enttäuschung eben, also mit der Gruppe Die Enttäuschung und mit Aki Takase und Fabiana Striffler, beginnt 19 Uhr im Kulturhaus Rofinpark. Der Eintritt kostet beim Online-Kauf 24, ermäßigt 18 Euro, an der Abendkasse jeweils 4 Euro mehr. Und über das weitere Programm des Festivals, das ja noch bis Sonntag geht, Jazz in E, also Jazz in Eberswalde, kann man sich im Netz informieren.
Klingt toll. Danke, Imke Krebsch.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Why Jazz? That's why. Sie können davon gar nicht genug bekommen? Dann tanken Sie Blue Notes, Offbeats und Melodien Swing in unserer Jazzzeit am Montag um 22 Uhr. What? Nur am Montag? Das reicht Ihnen nicht? Keine Aufregung, wir packen Dienstag drauf. Wie, immer noch nicht genug? Bitteschön, hier ist der Mittwoch. Okay, okay, der Donnerstag auch. All That Jazz. You know that I love you. 4 Nächte die Woche. Von Club Grooves bis zu Big Bands auf großer Bühne. Bis zum Jazzfest Berlin. Konzerte, Festivals, Events, Porträts und neue CDs. Das ganze Land tritt bei uns auf. Erleben Sie die alten Heroes und die jungen Innovativen. Jazz, wie er lebt und atmet. Montags bis donnerstags, 22 Uhr. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Thank you.
Gerade erst war sie in Berlin, Macy Gray, Sängerin mit dieser markanten Stimme, Freak Like Me. Auf Radio 3, 20 vor 5 ist es jetzt. Bis vor einigen Jahren waren Computerspiele eher verschrien. Sie seien für Jugendliche gefährlich, weil sie süchtig machen würden, sowieso nur rumgeballert wird. Aber mittlerweile entdecken immer mehr Bildungseinrichtungen und auch Museen das Spielen für sich. Serious Games, also ernsthafte Spiele nennen sie sich dann. Und die Idee dahinter, mit Spaß Bildung vermitteln, auch Demokratie fördern. Und das genau ist auch eines der Themen auf der diesjährigen Digitalmesse Republika in Berlin gewesen. Die läuft gerade noch. Das ist der letzte Tag heute. Meine Kollegin Nathalie Daiber vom RBB Kulturrechercheteam hat sich mal in der Szene für uns umgetan und auch mitgespielt. Nathalie, was hast du denn alles ausprobiert?
Also ich war zum Beispiel in Frankfurt am Main 1956 im Team von dem legendären Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der ja die Auschwitz-Prozesse ins Rollen gebracht hat.
Bauer. Good morning, Miss Katz. There is a new case.
Miss Katz ist eine junge Staatsanwältin, also ich, die Gamerin, und bekommt zum Beispiel einen Fall auf dem Tisch von einem Mann, der 1945 verhaftet wurde und dann ermordet aufgefunden wurde. Und ich, also Miss Katz, führe die Verhöre, befrage Zeugen, ermittle und führe nachher auch den Prozess. Das ist sozusagen das Spiel. Und als Staatsanwältin 1956 und auch noch junge werde ich von den Zeugen natürlich nicht ernst genommen.
Could you tell me how long I have to wait for the prosecutor?
Mr. Kiebitz, I'm the prosecutor here.
Oh, modern times, I guess.
Also der Zeuge fragt, wie lange er auf den Staatsanwalt warten muss und sie sagt, ich bin die Staatsanwältin und er schnippisch, oh, moderne Zeiten. Das ist also ein spannendes und unterhaltsames Spiel und gleichzeitig kläre ich als Spielerin NS-Verbrechen auf, lerne also auch was dazu. Jörg Friedrich hat das Spiel entwickelt.
Das Ziel war wirklich eigentlich zu zeigen, wie diese kleinen, furchtbaren Verbrechen in so einer Umgebung, also im Unrechtsstaat, existieren können und passieren können, ohne dass sie bestraft werden. Und wie das eigentlich denselben Geist atmet, der dann Auschwitz möglich macht.
Er entwickelt mit seiner Firma Paint Bucket in Berlin eben solche Serious Games. Das Spiel heißt übrigens The Darkest File.
Das klingt erstmal sehr spannend, auch sehr aufwendig und sehr, ja, sinnlich gemacht. Wie kommt es denn, dass sich die Gaming-Community jetzt nicht nur sozusagen klassischerweise aufs Ballern, sondern eben auch auf Bildung oder Geschichte, also Historie in den Spielen, ein wenig eingefühlt und eingearbeitet hat?
Tatsächlich wird die Branche ja auch erwachsener, sowohl die Spielenden als auch die Macher. Und Matej Samide von der Stiftung Digitale Spielekultur, der ist Historiker und hat zum Thema, welche demokratische Kraft Spiele haben können, auf der Republika gesprochen. Er selbst hat übrigens mit Age of Empire angefangen zu spielen als Jugendlicher. Das hat ja so historische Elemente und dann hat er angefangen, Geschichte zu studieren. Deswegen, und heute ist er Historiker, er sagt dazu.
Computerspiele nehmen sich als Medium immer ernster, versuchen große Geschichten zu erzählen, versuchen eben auch etwas zu transportieren, oft eben dann auch zum Beispiel sowas wie historische Bildung und wichtige Informationen und befreien sich ein bisschen von diesem Vorurteil, diesem Gedanken, dass Spiele nur zum Spaß da seien.
Immerhin spielen jetzt heute 6 von 10 Menschen in Deutschland und das ist für Matej Samedi ein großes Potenzial. Und deswegen nutzen auch Bildungseinrichtungen und Museen Spiele zur Wissensvermittlung.
Und können die mit den Blockbustern mithalten?
Jein, weil natürlich haben die nicht so viel Geld. Also die werden finanziert über Stiftungen oder auch über öffentliche Gelder. Aber das ist ja auch nicht die Idee, dass man dann nachher zu Hause sitzt und stundenlang sich durch irgendwelche Welten bewegt, sondern die werden im Unterricht eingesetzt, in Schulen, bei Workshops, bei Gedenkstätten mit Jugendlichen. Und die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus hat für SchülerInnen ein Spiel entwickelt, das den Umgang mit Toleranz lernen soll. Das heißt, das Ilios-Experiment, Ilios ist eine Stadt in der Zukunft, die toleranteste Stadt der Welt sein will.
Dank des Tolerance Score können wir uns alle entfalten. Denn mehr Toleranz bedeutet mehr Schutz für alle. So können wir alle harmonisch miteinander leben.
Fadel Speck von der Initiative KIGA, wie es ja abgekürzt heißt, hat das Spiel entwickelt. Und sie haben es auch immer wieder während der Entwicklung mit SchülerInnen getestet und geguckt, ob die dranbleiben oder nicht. Und er sagt, Computerspiele sind einfach notwendig fürs Lernen.
Wir müssen die Zielgruppe da abholen, wo sie sind. Jugendliche spielen. Wir bewegen uns in einen Raum rein, der von Jugendlichen stark besetzt ist tatsächlich und stark frequentiert wird. Und alleine das honorieren die schon, dass wir quasi auf diese Ebene kommen.
Das Versprechen ist einfach also mehr Spaß im Unterricht, mehr Spaß beim Lernen. Und grundsätzlich hat das Spiel aber natürlich auch seine Grenzen. Also es kann nicht alles. Nochmal
das sage ich auch tatsächlich. Dieses Spiel wird niemanden sozusagen aus einem rechten Mindset rausholen. Das kann es gar nicht. Trotzdem bietet so ein Spiel die Möglichkeit, eine Tür aufzustoßen.
Serious Games auf dem Vormarsch über diesen Markt hat uns meine Kollegin Nathalie Deiber auf Radio 3 informiert. Herzlichen Dank dafür. Und welche Themen noch auf der diesjährigen Republika präsent waren, darüber mehr bei uns um kurz nach 5:30.
Gentle blue, the grass is poor with you. Sweet melodies still hanging in the trees. The earth is changing sides. We turn into the light. Dreams quiet and deep. My friends, they still asleep. Earth is turning clockwise. When you see it from here, along with the sunrise, we disappear. Thank you.
sunrise. We
Chicoria höchstpersönlich am Klavier mit eigener Komposition, einem kleinen Prälude. Und wir schauen jetzt mal, was Martina Eisenreich alles so macht. Eine ganz tolle Filmkomponistin, die es gerne spielerisch angeht. Hier ist ihr Weber-Tango.
Thank you.
Immer wieder schön spielerisch und vor allem poetisch. Musik von Martina Eisenreich auf Radio 3 und das um kurz vor 17 Uhr. Schon seit fast 20 Jahren gibt es in Berlin das queere Filmfestival Exposed. Produktionen aus der ganzen Welt sind hier zu sehen. Und was in diesem Jahr alles für Themen in den Filmen präsentiert und erzählt werden, darüber bei uns nach 17 Uhr mehr im Gespräch mit einem Mitglied des Kuratoriums. Morgen geht's nämlich los und geht dann über das ganze Wochenende. Ein wenig jazzig angehauchtes jetzt aus Schweden. Hier ist die Sängerin Cecilia Stählen.
Der Philharmonische Chor Berlin setzt ein Ausrufezeichen ans Saisonende. Ein monumentales Oratorium. Das Buch mit 7 Siegeln. Franz Schmidt vollendete es 1937 am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Wie ein Prophet schaut der Komponist auf die biblische Vision. Wer die 7 Siegel des Buches öffnet, löst die Apokalypse aus. Musikalisch beschreibt das Chorwerk erst die Wunder und Schrecken der Siegel, um nach einer Quadrupelfuge in die heilsgeschichtliche Erlösung einzumünden. Der Philharmonische Chor Berlin, Gesangssolisten und das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt, geleitet von Jörg-Peter Weigle. Das Buch mit 7 Siegeln von Franz Schmidt, am Sonntag, 15 Uhr, in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat der neuen Bundesregierung inzwischen Kriegstreiberei vorgeworfen. Sie torpediere damit Bemühungen für eine diplomatische Lösung, sagte ein Kreml-Sprecher. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.